Aus dem Rinzai Rokku. Jemand fragte, von welcher Art ist der Zustand, in dem Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein formlos und leer sind? Der Meister antwortete, nur ein Augenblick Zweifel in deinem Geist und du wirst von der Erde herabgezogen. Nur einen Augenblick Gier im Geist und du wirst im Wasser ertränkt. Nur einen Augenblick Ärger im Geist und du wirst vom Feuer verbrannt. Nur einen Augenblick Freude im Geist und du wirst vom Wind herumgetrieben. Wenn du das einsiehst, dann wirst du nicht in dieser Art von den Umständen herum bewegt. Ihr benutzt überall die jeweiligen Umstände. Ihr springt im Osten auf und sinkt im Westen nieder, springt auf im Süden und sinkt im Norden herab, springt in der Mitte auf und sinkt am Rand herab, springt am Rand auf und sinkt im Zentrum herab, geht auf dem Wasser gleich wie auf dem Land gleich wie auf dem Wasser. Wie ist das möglich? Weil ihr verwirklicht habt, dass die Skandhas wie Träume, wie Einbildungen sind. Schüler auf dem Weg, dass du, das hier meinen Ausführungen zuhört, ist nicht dein Körper und dein Gefühl und deine Willensregungen und dein Bewusstsein. Dieses macht von den Skandhas Gebrauch. Wenn du das vollständig verstehen kannst, dann bist du frei zu gehen und zu bleiben, wie es dir gefällt. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Von welcher Art ist der Zustand, in dem Körper, Gefühl, Wahrnehmungs-, Willenregungen und Bewusstsein frei sind, leer und frei sind. Dazu möchte ich über die sogenannten 10 Fesseln reden, Samyojana, 10 Fesseln, die nicht zur Lehre im engeren Sinne im Mahayana gehören, sondern zum Theravada-Buddhismus, Hinayana, dem Buddhismus der Alten. Und da werden 10 Arten von Fesseln oder Verstrickungen formuliert, die ein Wesen an den Kreislauf von Wiedergeburt ketten. Persönlichkeitsglaube, Zweifelsucht, Hängen an Riten und Regeln, Gier, Hass, Begehren nach Feinkörperlichkeit, Begehren nach Unkörperlichkeit, Eingebildetheit, Aufgeregtheit, Unwissenheit. Ich konzentriere mich dabei auf das Erste, nämlich Persönlichkeitsglaube, weil ich das irgendwie so verstanden habe, wenn der Persönlichkeitsglaube wirklich überwunden ist, vollständig überwunden bist, kannst du den Rest vergessen, diese anderen 9 Fesseln. Ich finde den Ausdruck statt Fesseln, wie er im Lexikon auch steht, finde ich besser Verstrickung. Nicht? Weil Fesseln, hat man so die Vorstellung, eine Fessel kann man mit einem Schnitt lösen und ist frei. Verstrickung, da bist du so irgendwie eingebunden, verstrickt, dass du die gar nicht alle einen nach dem anderen gleichzeitig so auflösen kannst. Oder du hast eine gerade mal aufgelöst und schon hat dich die nächste schon wieder gepackt. Und bei Debes habe ich gelesen, ganz schön, wie er formuliert, er sagt, der Mensch hat nicht diese Fesseln. Das ist ja so eine Vorstellung, hier bin ich als Mensch und dann um mich herum bin ich gefesselt. Das heißt, ohne diese Fesseln wäre ich Mensch, nach unserer Vorstellung. Sondern er sagt, diese Fesseln, Persönlichkeitsglaube, Gier, Hass, Unwissenheit und so weiter, die bewirken erst meine Vorstellung davon, dass ich Mensch bin, wer ich als Mensch bin. Wie in einem Traum vermitteln sie mir das Daseinsgefühl, ich bin. Persönlichkeitsglaube. Der Glaube an ein Ich, an ein Selbst, an einen Kern von Identität, den ich habe. Der Glaube daran, die Vorstellung, da wäre in mir so ein Kern, so ein Kästchen oder irgendwie sowas so, irgendwo in einer Gehirnregion vielleicht oder im Bauch, egal, der meine Identität ausmacht, die von Geburt bis zum Tod eigentlich gleich bleibt. Ich war immer Michael und bin immer Michael. Du auch. Grundlage des Persönlichkeitsglaubens, dieser Überzeugung, sind ja meine fünf Sinne. Das ist ja alles das, meine sechs Sinne muss man sagen, das ist ja alles das, was ich von der Welt und eigentlich auch von mir überhaupt erfahren kann. Nicht? Über Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Sehen und genauso auch Denken. Die erzeugen in mir so ein Gefühl von Wohlsein oder ein Gefühl von Unwohlsein, von Verletztsein, von mich gut fühlen in meiner Haut, mich schlecht fühlen in meiner Haut. Das kommt ja alles über meine Sinne und eben nicht nur über die körperlichen Sinne, sondern auch über mein Denken, nämlich was mache ich daraus? Und mein Bewusstsein, mein Geist, definiere ich jetzt mal nicht, was damit alles gemeint sein kann. Mein Geist ist eigentlich nur eine Sammelstelle. Die sammelt diese ganzen Eindrücke, die mir mein Körper liefert, die sammelt die Eindrücke und Vorstellungen, die mir mein Geist, mein Denken liefert. Und daraus entstehen die fünf Skandhas. Nämlich mein Anhaften, mein Hängen mit Wohl- und Wehegefühl, nicht? Mein Hängen an den Körper, mein Hängen an meinen Gefühlen, das Hängen an meiner Wahrnehmung, an meinen Aktivitäten, geistigen Aktivitäten, Willensregungen und natürlich daran, dass ich sowas wie ein Bewusstsein habe, wo all diese ganzen Eindrücke irgendwie zusammengeführt werden. Zu einem quasi Gesamtbild. Und von dem sagt das Hanya Shingyo, was wir ja alle Nase lang rezitieren, alles leer, alles dummes Zeug. Nichts davon ist wahr, alles ist Traum. Aber daraus entstehen meine Wünsche oder Triebe oder Neigungen oder Tendenzen, irgend dies zu tun und jenes zu lassen. Ja, mich gegen, sogar sowas, mich gegen meine eigentliche Lust zum Session zu begeben und hier zu sitzen. Weil da das auch wieder eine Art von Täuschung ist, so ein Traum, dass ich mir sogar Unangenehmes vornehme und Unangenehmes tue, in der Hoffnung, dass es mir nachher wieder gut tut. Nee. Und dieses ganze Hin und Her, dieses ganze Spiel erzeugt nach der Auffassung des Hinayana die Wiedergeburt. Auch nach der Vorstellung, dass das ja nicht nur das ist, im Hinayana zumindest, oder wenn man an Wiedergeburt glaubt, im Mahayana ja auch, die allermeisten außer uns, ist das ja nicht nur sozusagen alles das, was ich in diesem Leben angehäuft habe, an Vorstellungen und an Wünschen und an Verletzungen und Ängsten und Verzweiflungen und haben wollen und vermeiden wollen, sondern auch in den 10 und 50 oder 100.000 Vorleben, die ich gehabt habe. Ein Wahnsinnsberg, unglaublich. Und das ist alles, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht wo oder wie, aber das ist wohl irgendwie alles, das hat mir noch kein Buddhist erklären können, alles in mir irgendwie gespeichert. Es muss ein Riesenspeicher in meinem Hirn sein, irgendwo, der alles das, diese Keime, die ich da gelegt habe, weil ich alles Mögliche nicht abgeschlossen und erledigt habe, weil da so viel Unerledigtes rumliegt in diesen Keimen, alles irgendwo da und kommt eben raus, wenn ich in eine Situation komme, die der Ursprungssituation, in der ich diesen Keim gelegt habe, ähnlich ist. Und dann reagiere ich auf eine vielleicht leicht kritische Bemerkung, die irgendjemand über mich macht oder sowas, nicht reagiere ich, boah, gehe ich so an die Luft, völlig unangemessen. Weil meine Emotionen, mein Ärger, meine Verletztheit eigentlich aus der alten Situation stammt, die nicht aufgearbeitet, nicht erledigt ist. Und genauso umgekehrt, dass ich, wenn ich da irgendwann mal unter einem duftenden Fliederbusch vorbeigehe, ein unglaubliches Wohlgefühl in mir entsteht, nicht? Weil ich mit meiner ersten Verliebten vor 50 Jahren mal unter so einem Fliederbusch vorbeigegangen bin und das wunderschön war, weil sie mich gerade in dem Moment angelächelt hat. Und aus all diesem entsteht die Vorstellung, ich bin. Ich habe dieses Selbst, ich bin eine Person, die alles dies erlebt. Habe ein Selbst, das alles dies erlebt. Also die Vorstellung, dass dieses ganze Erleben, diese Inputs, sage ich mal, von außen kommen. Über meine Sinne und auch über mein Denken, dass sie von außen kommen. Und hier ist der Erleber, der das alles empfängt und dann erlebt. Und wenn ich genau hingucke, und das, die Erfahrung haben wir ja hier beim Sitzen, können wir ja alle mal machen, kennt ja jeder, Nicht, das geht dann ja nicht nur darum, was ich höre oder rieche oder schmecke oder fühle oder sehe. Nein, sondern auch mein Sehen, also ich meine mit Tasten fühlen, sondern auch meine Gefühle. Auch meine Willensregungen. Auch meine Körperlichkeit. Dass ich das erlebe. Dahinter steckt immer noch so ein Erleber. Nicht, denn ich kann da beim Sitzen, kann ich ja das ohne große Schwierigkeiten nach ein paar Jahren Übung natürlich hinkriegen, dass ich das beobachte. Ich beobachte das, ich kriege das mit, wie meine Gefühle, was mein Gefühl da gerade mit mir macht. Und vor allem, ich kriege auch mit, was meine Gedanken alles mit mir machen, was da so passiert. Und es ja nicht nur mit den Gedanken so ist, sondern wie ich immer sage, dass das ist wie ein elektrisches Klavier, was da in mir spielt. Und ich kann weder bestimmen, was es spielt, geschweige denn den Stecker ziehen. Genauso bin ich hilflos meinen Gefühlen ausgeliefert. Und wenn ich genau hingucke, eigentlich auch hilflos den Willensaktivitäten, die daraus entstehen. Das Wenigste, was ich im Alltag mache, wenn ich mir das mal genau angucke, das Allerwenigste, was ich im Alltag mache, ist wirklich, man könnte sagen, selbstbestimmt, aus dieser Einbildung eines Selbst, eines Ich bestimmt. Ja. Sondern dann gucke ich hin und der Wunsch, zu Karstadt zu gehen und mir einen neuen PC zu kaufen, ist einfach da. Den habe ich nicht erzeugt, also habe nicht ich erzeugt, sondern der ist irgendwie, der ist da. Ja? Der Wunsch, jemanden zu treffen, ist einfach da. Der Wunsch, abends mein Bier zu trinken, ist einfach da. Ja? Also aus sich heraus irgendwie, das bin ich, dieses eingebildete Selbst, dieses Ich, das das macht. 90%, 95% meines Lebens bin ich mir hilflos ausgeliefert. Das hört sich doch geil an, ne? Ja, was kann ich jetzt machen? Wie komme ich da raus aus dieser Kiste, hä? Da kann ich euch natürlich Patentrezepte sagen, von denen ich weiß, die funktionieren, klar. Das Erste und Wichtigste ist, ich muss diese Mechanismen, diese Funktionsweise, wie ich sie jetzt skizziert habe, erst einmal überhaupt entdecken. Ich muss sie bemerken. Ja. Also ich muss mir irgendwie erstmal rational einfach klar machen oder einfach dem Buddha vertrauen. Wenn er sagt, dieses Ich, dieses Selbst gibt es nicht. Davon gehe ich erstmal als blinden Glauben, Prämisse gehe ich einfach aus und gucke hin, ob das stimmt. Ganz einfach. Wie jedes Experiment. Ich mache eine Hypothese und dann gucke ich nach, stimmt das überhaupt? Und dann bemerke ich, dass ich von morgens bis abends eigentlich, dass mein Denken von morgens bis abends eigentlich darum kreist, dass ich etwas kriege, was ich gerne haben möchte und etwas vermeiden kann, was ich nicht haben möchte. Dass ich wahrgenommen werde, dass ich gemocht werde, dass ich nicht gedemütigt werde, dass ich meinen Kaffee in der Früh kriege, die erste Tasse. Also ich bin von morgens bis abends um mich bekümmert. Und das ist ja ein Ausdruck davon, dieses von Persönlichkeitsglaube. Es geht um mich hier in dieser Welt. Und selbst wenn ich mich um andere kümmere, dass ich mal nachgucke, was steckt aber da doch wieder dahinter, was ich für mich haben will? Heute Morgen habe ich ganz spontan zu jemandem gesagt, in Wahrheit braucht dich keiner. Uff. Wenn ich mir das mal so richtig reinziehe, in Wahrheit braucht dich keiner. Niemand. Ja. So. Ihr braucht mich auch nicht. Wirklich. Wenn ich nicht mehr da wäre, werdet ihr mit Sicherheit furchtbar traurig. Aber das geht vorbei. Kein Problem. Es gibt andere. Das Gefühl, was da hochkommt, wenn ich mir das mal so richtig versuche klarzumachen, in Wahrheit braucht mich keiner. Das zeigt mir sehr deutlich, wie wichtig mir diese Persönlichkeit ist, dieses Ich. Wenn ich mein Denken mal genau beobachte, welche Begriffe ich benutze, welche Zusammenhänge ich benutze, dann merke ich sehr schnell, dass mein Denken nahezu ausschließlich von dieser Konstruktion bestimmt ist. Hier bin ich und ihr seid alle nicht ich. Ja? So. Hier bin ich, ihr seid alle nicht ich. Von diesem Einssein, dieser Einheit, der nicht nur im Buddhismus, auch in anderen Religionen immer geredet wird, keine Spur. Ja. Manchmal so in Absichten und Denken, in guten Absichten und so, dann kommt uns das so vor, als wäre da sowas wie eine Einheit, eine Zusammengehörigkeit oder Einsseingefühl oder Erleben irgendwie da. Aber wenn ich genau hingucke, nichts davon. Grundsätzlich ich und nicht ich. Und wie gehe ich eigentlich auch mit mir um? Mit anderen sowieso, aber mit mir um. Wer bin ich eigentlich? Wenn dich jemand fragt, wer bist du eigentlich? So ganz ernsthaft mal, nicht nur so als Floskel. Ja? Was mache ich? Ich erzähle meine Vergangenheit. Ich erzähle meine Vergangenheit. Ich erzähle das Bild, das ich mir gemacht habe, aus meiner Vergangenheit. Jeder von uns hat ein Märchen über sich selbst und verkauft das nicht nur anderen gegenüber, auch sich selbst gegenüber, als das bin ich. Ich kann dies, ich kann das. Ich habe mal dies und habe mal das gemacht, habe dies und jenes erlebt. Das bin ich. Ich habe ja schon mal die Geschichte erzählt, nicht, dass meine beiden Töchter zu meinem 60. Geburtstag vor 10 Jahren, oder 50. war das? Nee, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, ja. Haben sie sich gegenseitig gefilmt und dann abwechselnd erzählt, was sie über eine Dekade meines Lebens noch wissen. Also was ich ihnen erzählt habe, was sie von anderen erfahren haben, zum Teil was sie selber erlebt haben. Nicht? So. Jeder hat so ein paar Minuten lang erzählt, mein Lebensjahr von 1 bis 10, von 10 bis 20, von 20, 30 und so weiter. Bis 60, genau war 60, deswegen passt es, 3 und 3. Jeder 3 Dekaden erzählt. Ich habe Bauklötze gestaunt. Und mich bei manchen dann auch wirklich ertappt und dachte mir, ah, so, das habe ich Ihnen erzählt über mich. Heldengeschichten oder auch Leidensgeschichten durchaus. Das war so deren Bild über mich, wo ich dann dachte, diesen Film will ich haben und zwischen jede Dekade eine Berichtigung reinschneiden. Das wäre genauso gelogen. Aber so ein Märchen, was meine Töchter mir erzählt haben, ist genau das Gleiche habe ich, nur es klingt ein bisschen anders. Ja, so. Also meine Vergangenheit. Ich definiere mich durch meine Vergangenheit. Und das Problem dabei ist, dass ich mir auf diese Art und Weise ja Eigenschaften zubillige und Eigenschaften abspreche. Nicht? Durch dieses Haften, dieses Hängen an meiner eigenen Geschichte, meiner eigenen Erfindung, sagt mir ganz deutlich, das kann ich nicht. Jetzt nochmal Flöte spielen lernen kann ich nicht. Mit meinen Fingern, das geht nicht. Ich habe mal mit Gitarre versucht, mit meinen kurzen Fingern und so wie die jetzt sind, kann ich ja nicht immer über drei Saiten rübergreifen. So, das geht nicht. Da habe ich es aber immerhin probiert. Aber ganz vieles andere kann ich nicht. Geht nicht. Ja, nicht mehr. Da bin ich ja doch so clever, dass ich dann bei vielen sage, ich, nee, kann ich nicht, will ich auch nicht mehr. So. Ich glaube, ich muss da jetzt keine Beispiele erfinden, hätte ich mir vorher überlegen sollen. Aber ich glaube, ihr versteht das und ihr kennt das, dass mich diese Geschichte von mir selbst unglaublich unfrei macht, weil sie mir ganz viele Möglichkeiten, ganz vieles in meinem Leben einfach verschließt. Weil ich von vornherein in meinem Denken sogar schon die Schere habe, etwas zu denken, vielleicht dann sogar zu tun, was ich mir nicht mehr zutraue oder wo ich so tue, als hätte ich es abgeschlossen. Ich habe einen großen Durchbruch gemacht vor ein paar Monaten. Ich hatte mir nämlich, seit ich mal einen Motorradunfall hatte, vor ja, knapp 30 Jahren etwa, vorgenommen, ich fahre nie mehr Motorrad. Meine Frau hat mich darin heftig unterstützt. Und das war für mich gegessen. Nicht? So. Und ich habe mir den Gedanken überhaupt, nochmal Motorrad fahren, habe ich mir eigentlich verboten. So. Das habe ich überwunden. Jetzt habe ich eins. Aber ganz vieles andere eben nicht. Ja. Dieses Haften an der eigenen Vergangenheit. Und genauso sehen wir natürlich andere. Sehe ich jeden von euch, sehe ich so, ja. Ihr kommt da unten zur Tür rein, obwohl da behaupte ich, wäre es nicht so. Aber ansonsten ist es eben schon so. Es kommt jemand zur Tür rein, den ich kenne, und batsch, klatsche ich ihm mein Wissen aus der Vergangenheit über an Eigenschaften. Damit ich keine Angst vor ihm haben muss, darum geht es eigentlich. Damit ich mit ihm umgehen kann, muss er ja Eigenschaften haben. Ja. Klatsche ihm das über. Und dann kann ich nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr sehen, wie er oder sie tatsächlich ist, gerade in dem Moment. Schon gar, wenn ich was von ihm will oder vor ihm Angst habe. Ja. Das sind alles so Kennzeichen, wie entdecke ich, dass ich an diesem Selbst, an diesem Persönlichkeitsglauben hafte. Wenn man ein bisschen feiner und ein bisschen, wie sagt man da, innerlicher oder präziser irgendwie das wahrnehmen will, beim Sitzen zum Beispiel, du kannst ja durchaus Zeiten haben beim Sitzen, wo es nicht denkt, weil normalerweise vermitteln sich solche Eindrücke, solche Umgangsformen über mein Denken, wenn es nicht denkt. Du sitzt, stell dir vor, du sitzt und es denkt gar nicht. Wie entdeckst du dein Selbst? Da ist ja immer noch die Wahrnehmung da. Nicht? Du nimmst deinen Körper da wahr, du nimmst Geräusche von außen wahr. Es kann auch ruhig ein bisschen denken, du nimmst das Denken wahr. Ja. Und ich habe irgendwie für mich so herausgefunden, oder glaube es ist so, so halbbewusst, unbewusst werden ja die Eindrücke, die du hast von außen, werden katalogisiert nach deinen Vorstellungen. Ne? Das ist erstmal gar kein Hinweis auf ein Selbst. Wenn ich aber genau hingucke und merke, dass diese Wahrnehmung verbunden ist mit dem Gefühl eines Gegenüber, ein Gegenüber zu haben. Also nicht mein Knie zu sein, wenn ich es spüre, sondern es ist als ein Gegenüber wahrnehme, als etwas anderes. Ja. Oder das Geräusch von der Straße draußen höre. Nicht das Geräusch zu sein, sondern es ist etwas anderes, es ist ein Gegenüber. Ja. Dann, so meine ich, es wird mir klar oder ich merke, aha, hier ist also mein Selbst, mein Ich, das ein Gegenüber hat. Ja? Das nicht eins ist, nicht wirklich eins ist mit dem, was es wahrnimmt und sogar auch denkt. Das ist mir so erstmal eingefallen zu dem ersten, was ich gesagt habe, wie kann man Persönlichkeitsglaube überwinden? Man muss ihn entdecken. Man muss ihn nachforschen, man muss ihn entdecken. Ja. Wie kann man das dann überwinden? Als erstes gehört natürlich dazu Achtsamkeit. Ganz hohe Achtsamkeit. Dann denke ich, geht es darum, dass ich mich selbst, so wie ich mich aus der Vergangenheit her definiere, akzeptiere. Dass ich akzeptiere und annehme, meine Verletzlichkeit, die ist da. Meine Neigung zum Ärger ist da. Meine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach angenommen werden, nach wahrgenommen werden, ist da. Meine Sehnsucht danach, jemand darzustellen, jemand zu sein, ist da. Und jetzt kommt das Wichtigste, ist nicht mehr zu ändern. Ich werde es nicht los. Die Vorstellung, wie sie in vielen Aufsätzen, die ich über Karma gelesen habe, die Vorstellung, ich könnte Unerledigtes aus der Vergangenheit heute noch erledigen, ist, bin ich ganz sicher, ist falsch. Unerledigtes ist nicht mehr zu erledigen. Das ist passiert, was da. Das Einzige, was ich tun kann, ist heute, jetzt darauf zu achten, dass ich jede Situation möglichst erledige und abschließe. Also in meinem jetzigen Handeln und jetzigen, auch in meinem Denken und in meinem Handeln und in meinem Reden, alles abschließen, möglichst nichts Unerledigtes neu erschaffen. Aber das Alte kann ich nicht verändern. Ja. Deswegen sagt Rinzai auch nicht, du musst dein Unerledigtes durch alle möglichen Techniken und sonst was irgendwo verändern. Ja. Sondern er sagt, der wahre Mensch macht von seinem vergangenen Karma den Umständen entsprechend Gebrauch. Er macht Gebrauch davon, aber er schafft es nicht ab, weil das geht gar nicht. Also mein Bild von mir, beziehungsweise das, was da immer so an Reaktionen und Gefühlen, an Ängsten oder sowas, was da immer ohne mein Zutun rauskommt, das kommt eben raus. Da ist nichts mehr zu machen. Da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Wie komme ich aber da raus, dass ich dem nicht immer hilflos ausgeliefert bin? Wenn es stimmt, Ich behaupte das unter Bezug auf gute Quellen. Wenn es stimmt, dass es nicht mehr zu verändern ist, nichts mehr zu machen ist. Vor allem auch, und das ist das Wichtige, wenn ich mir darüber Gedanken mache und versuche und merke, wonach sehne ich mich eigentlich? Wovor habe ich eigentlich Angst? Was möchte ich eigentlich noch erleben hier? Dass ich das herausfinde, wirklich herausfinde, woher kommt dieser Wunsch? Ja? Und wenn es ein Wunsch ist nach Wärme und Geborgenheit, der mich immer noch umtreibt, obwohl ich sie, und das ist ja ganz häufig die Erfahrung, obwohl ich sie eigentlich sogar habe, ja, aber nicht zufrieden bin damit. Ja. Das ist immer das beste Kennzeichen. Wenn ich meine äußeren Umstände angucke und merke, eigentlich habe ich doch, eigentlich bin ich doch geborgen, eigentlich werde ich doch anerkannt, werde ich akzeptiert. Und trotzdem hört dieses Sehnen danach, diese Unzufriedenheit nicht auf. Ja. Dann kommt das wahrscheinlich daher, oder vielleicht, aber wahrscheinlich ist ja immer, dass ich als kleines Kind, ja, von meiner Mama nicht wirklich so geliebt und geborgen worden bin, wie ich das damals haben wollte. Aber diesen Wunsch, von einer Mama wieder geliebt zu werden, geht nicht mehr, ist klar. Ja. Das ist nicht mehr zu kriegen, mir das klar zu machen. Wie komme ich aus dieser Schiene heraus, dass das zwar alles da bleibt, immer wieder auftaucht, aber ich nicht darunter leide? Darum geht es ja. Ja. Da kann alles Gefühl, alle Sehnsüchte, alle Ärger und sonst was kann rauskommen, kann da sein. Das Problem ist ja nur, wenn ich darunter leide, wenn es mich wirklich, wirklich runterzieht. Wie kann ich da rauskommen? Und das ist das Angebot von Rinzai. Wenn er von dem wahren Menschen redet. Und der wahre Mensch, das bist du in diesem Augenblick, was Rinzai sagt. Du bist das in diesem Augenblick. Nicht? In einem Koan im Rinzai Rocco, wo er sagt, aus diesem Klumpen rotes Fleisches, der du da vor mir stehst, kommt der wahre Mensch ununterbrochen hervor. Ich sehe ihn, sagt er. Du bist das. Du bist Buddha, ist die Aussage vom Hakuin Senji Sazen Wasan. Den entdecken, und eigentlich haben wir den schon, nämlich der Beobachter. Derjenige, diejenige, die wahrnimmt. Wenn du in der Lage bist, dein eigenes Tun und Handeln und Denken und Fühlen zu beobachten, sozusagen herauszutreten aus dem unmittelbaren Gefangensein und beobachtest und wahrnimmst. Das ist der wahre Mensch, klar. Dann bist du schon nicht mehr, dann in dem Moment bist du nicht mehr gefangen da drin. In dem Moment, wo du es von außen, wie von außen begucken kannst, ja. Dein Denken, dein Fühlen, dein Reden, dein Handeln. In dem Moment, wo du es von außen begucken kannst und auch sogar beschreiben kannst, formulieren kannst. Wenn ihr da unten, manche von euch da unten im Doksan sitzen und mir erzählen, was ihnen hier gerade passiert, welches, was sie gerade fühlen, womit sie sich gerade rumschlagen. Ja, wer ist denn das, der das erzählt, der über sich selber reden kann? Ja. Das ist der wahre Mensch. Mich sozusagen bewusst wahrnehmen. Deswegen hat der Buddha, glaube ich zumindest, deswegen auch diese Empfehlung ausgesprochen, wenn du gehst, dann formuliere doch im Geist die Worte, ich gehe jetzt. Wenn du Fahrrad fährst, damals schon hat er gesagt, ich fahre jetzt Fahrrad. Ja? Wenn dich jemand anspricht und du antwortest im Geist, formuliert es gleichzeitig mit dem, wo du redest, schon zu dem anderen, was antwortest, formuliert es im Geist, ich rede jetzt, ich antworte jetzt. Ja? Sozusagen permanent dieses Bewusstsein haben und aufrechterhalten, was tust du gerade? Was passiert hier gerade? Bis du in der Lage bist, tatsächlich, dass dieses, ich nenne es immer das Gewahrsein, das reine Gewahrsein dessen, was passiert gerade, permanent da ist und dich auch gar nicht trennt von dem, was du gerade tust. Ja. Dass dieses Gewahrsein permanent da ist, das ist der wahre Mensch. Der leidet nicht darunter. Kein Stück. Der ist in der Lage, auch zu entscheiden, was jetzt zu tun ist. Wenn er hier sagt, du springst auf im Osten und sinkst im Westen nieder, springst auf im Süden und sinkst im Norden herab, springst in der Mitte auf und sinkst am Rand herab, oder an anderer Stelle sagt, wenn dir nach Schlafen zumute ist, gehst du eben schlafen. Wenn dir nach Reden zumute ist, dann rede. Wenn dir nach Pinkeln zumute ist, geh aufs Klo. Und mach das sofort und mach das spontan und fang gar nicht erst an, auf diesen Kommentator in deinem Kopf hinten zu hören, der dich immer fragt, na, ob das gerade richtig ist, ob das gerade passt, ob das geht, ob das nicht geht. Wenn du jetzt hier aufstehen würdest und rausgehen würdest, dich dreimal hier noch im Kreis drehen würdest, ja, der Kommentator verbietet dir das ganz klar. Nee, was können die von mir denken, um Gottes Willen, und wie das wohl aussieht, und ich weiß nicht was alles. Ja. Wenn dir danach zumute ist, tu es. Zack. Das ist der wahre Mensch, der das kann. Also ist es sehr hilfreich, und damit höre ich dann auch auf, es ist unglaublich hilfreich, sich mal so dieses Modell zu benutzen. Es ist ein Modell, ne? Zu sagen, ich bin einerseits bestimmt aus der Vergangenheit mit meinem Karma, das macht mich aus, mein ganzes Leben, mein Sein, mein Erleben, und ich bin gleichzeitig wahrer Mensch, wie es Rinzai sagt. Oder Harada sagt, wahrer Mensch einerseits und eingebildeter Mensch andererseits. Dieses beides. Und sich wirklich zu beobachten und zu erkennen, wann agiere ich als der eingebildete Mensch und wann agiere ich als wahrer Mensch. Ja, das versuchen rauszukriegen, und damit kommst du aus dieser Falle. Damit kommst du aus dieser Falle. Ich sag jetzt mal mehr und mehr raus, weil ich kann ja nicht behaupten, ich wäre da draußen. Ja. Aber du kommst mehr und mehr daraus. Ja.